die Verse auf einmal nehmen. Es sind Verse, die uns den allmählichen Fortschritt im Krishna-Bewusstsein aufzeigen. Es sind die Verse, die eigentlich das gesamte Thema des Srimad Bhagavatams ausmachen. Das ganze Srimad Bhagavatam ist nichts anderes als, sagen wir einmal, eine Ausführung dieser sechs sehr wichtigen Verse des Bhagavatam. Die Geschichten zum Beispiel, die wir im Bhagavatam finden, sind Illustrationen dieser Themen, die hier angesprochen und angesprochen und vielleicht auch angedeutet werden. Und somit bildet das Verständnis dieser Verse eine Art Grundverständnis für den Aufbau des Srimad Bhagavatams. Wenn wir diesen Verse verstehen können, werden wir treue Wegbegleiter haben, die helfend einschreiten können in Zeiten, wo wir spirituelle Inspiration und auch spirituelles Wissen, vor allen Dingen auch eine spirituelle Orientierung benötigen. Das zu diesen Versen, die wir heute und morgen, wir haben nur zwei Morgende für diese Thematik, sind noch im Ganzen sehr interessante Themen, die hier, an denen ihr ja euch schon gestern, also die ihr gestern schon erfahren habt. Aber ja, wir müssen mal sehen, wie weit wir hier kommen. Eigentlich ist das eine Vorlesung, die ich für den Bundestag vorbereite, weil das so wichtig ist. Wäre schon gut, wenn wir es mal wirklich im Fernsehen bringen könnten, diese Themen. Also es ist ganz, ganz wichtig, diese Themen. Gut, nach dieser etwas imposanten Einleitung fangen wir jetzt an. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asina Schwert Yukta, mit Personen versehen. Dharma, Reaktionen bringendes Tun. Granti, Knoten. Nibandhanam, verknüpft. Chindanti, zu schneiden. Govida, intelligent. Dasya, sein. Kaha, wer. Na, nicht. Kuyat, soll tun. Kata, Botschaften. Ratim, Aufmerksamkeit. Übersetzung. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionenbringenden Tuns, Karma, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Erläuterung. Der spirituelle Funken erzeugt, wenn er mit Materie in Berührung kommt, einen Knoten, der durchschnitten werden muss. Wenn man von den Aktionen und Reaktionen des fruchtbringenden Tuns befreit werden will. Befreiung bedeutet vom transzendentalen, Befreiung bedeutet vom Kreislauf des reaktionenbringenden Tuns befreit zu werden. Wer sich ständig an die transzendentalen Spiele der Persönlichkeit Gottes erinnert, erreicht diese Befreiung automatisch. Denn alle Taten des höchsten Herrn, seine Lilas, sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es sind allanziehende, spirituelle Taten und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert und durchtrennt schließlich den Knoten materieller Fesselung. Befreiung von der Fessel der Materie ist deshalb eine Nebenerscheinung des hingebungsvollen Dienstes. Die Erlangung spirituellen Wissens allein reicht nicht aus, Befreiung sicherzustellen. Solches Wissen muss mit hingebungsvollem Dienst überzogen werden, sodass letztlich der hingebungsvolle Dienst allein überwiegt. dann wird Befreiung möglich. Selbst das reaktionbringende Tun eines fruchtbringenden Arbeiters kann zur Befreiung führen, wenn es mit hingebungsvollem Dienst überzogen wird. Karma, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, wird Karma-Yoga genannt. In ähnlicher Weise wird empirisches Wissen, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, Dhyana-Yoga genannt. Reiner Bhakti-Yoga indessen ist von solchen Karma und Dhyana unabhängig, denn er allein kann nicht zur Befreiung vom Bedingten. Reiner Bhakti-Yoga indessen ist von solchen Karma und Dhyana unabhängig, denn er allein kann nicht zur Befreiung vom Bedingten Dasein gewähren, sondern auch transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn schenken. Als Ermutigung für alle, die den Satz nicht verstanden haben, er ist im Englischen auch anders. Die BWT, die Bodhis, allen voran Brahma Muhurta und Govinda Madhava, haben mir gesagt, dass sie all die deutschen Bücher nochmal übersetzen wollen. Da sind manchmal ein paar kleine und auch größere Fehler noch drin. Deshalb muss sich jeder einsichtige Mensch, der über dem Durchschnittsmenschen steht und der nur ein geringes Wissen hat, ständig an die Persönlichkeit Gottes erinnern, indem er über ihn hört, ihn lobpreist, sich an ihn erinnert und ihn immer ohne Unterlass verehrt. Das ist der vollkommene Weg des hingebungsvollen Dienstes. Die Goswamis von Vrindavan, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu ermächtigt waren, den Vorrang des Bhakti-Yoga zu predigen, folgten streng dieser Regel und verfassten zu unserem Nutzen unzählige Schriften über die transzendentale Wissenschaft. In Anlehnung an die Lehren des Srimad Bhagavatam und ähnlicher autoritative Schriften haben wir einen Weg gezeigt, der entsprechend den verschiedenen Kasten und Ordnungen des Lebens für alle offen ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Satyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vashadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yat anutyasina yukta karma granti nibandhanam chindanti kovidas tasya na Kuyat Tatarakim. Übersetzung. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionenbringenden Tuns, Karma, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Namau. Das spirituelle Leben wird in der Katha Upanishad mit einer Reise verglichen. Eine Reise, die uns, wenn wir sie zu Ende gehen oder zu Ende reisen können, direkt in die spirituelle Welt zurück nach Hause, zurück zu Krishna bringen wird. Jeder von uns hat sicherlich die Erfahrung gemacht von einer Reise. Reisende fangen sehr oft früh am Morgen an ihre Reise zu beginnen, weil dann günstige Umstände sind. Die Autobahnen sind zum Beispiel frei. Und es ist, wenn man früh losreist, immer eine Art Inspiration vorhanden, die es einem hilft, die Reise gut zu Ende zu bringen. Reisende, die lange Reisen tun, wissen, dass sie früh anfangen müssen, um die Reise zu Ende zu bringen. Prediger wissen, dass sie manchmal um 3 Uhr morgens aufbrechen irgendwo, um die 1200 Kilometer, die vor ihnen liegen, gut zu überspannen, auszufüllen. Nicht? Und, weil sie wissen auch, wenn sie früh anfangen, dass sie sehr schnell reisen können. So ist es auch im spirituellen Leben. Es ist gut, die Reise so früh wie möglich zu beginnen. In den jungen Jahren, so heißt es in dem Srimad Bhagavatam, soll man schon zu der, sagen wir mal, in die Schule eines spirituellen Meisters gehen, eine Gurukul, und dort mit einem Gefühl der tiefen Freundschaft seinen spirituellen Meister, von seinem spirituellen Meister lernen. Ja, denn so ist es einfach, die Reise zu machen. Der Grund ist, wie bei jeder ganz normalen Reise, wenn man frei ist von so vielen anderen Eindrücken, kann man sich ganz auf die Reise konzentrieren. In unserem spirituellen Leben ist es auch wichtig, frei von Sanskaras zu sein, so vielen weltlichen Eindrücken. Denn wenn man von diesen weltlichen Eindrücken und Ideen und Plänen so geplagt wird, ist es zum Teil eben sehr, sehr schwierig, sich ganz und gar auf die Reise zu konzentrieren und alle Kraft, die einem zur Verfügung steht, da ranzusetzen. Vor ein paar Tagen gab es in Schweden das Rata Yatra Fest und es waren dort viele junge Devotees zu sehen, Gurukulis, die gerade aus der Gurukul gekommen sind und sich ganz sogar an Krishna-Bewusstsein beschäftigen. Manche waren frisch verheiratet, andere Gurukulis haben als Lehrer für die anderen Schüler gearbeitet. Es war ein sehr schöner Anblick zu sehen, diese jungen Leute, die auf der Reise sind, wir alten Knacker, wollte sagen, wir älteren Leute, müssen sehr uns davor in Acht nehmen, dass wir nicht aufgehalten werden von materiellen Eindrücken, die wir vielleicht gesammelt haben und die uns auf unserer spirituellen Reise unter Umständen Hindernisse in den Weg legen. Was ist genau zu tun für die spirituelle Reise im Krishna-Bewusstsein? Zunächst einmal ist es gut zu wissen, was die Hilfsmittel sind, die uns bei dieser Reise zur Verfügung stehen. Im Srimad Bhagavatam, 11. Kanto, finden wir diesen Vers, der uns sehr schön und mit einem sehr leicht zu verstehenden Bild sagt, was wir bei dieser Reise als, sagen wir mal, als Fahrzeuge, als Transportmittel haben und was für Hilfen wir haben. Ich darf es einmal in Sanskrit zitieren. Nalide hamatyam sulabam sudulabam plavang sukalpam gurukanadaram mayanukulyena nabasvateritam puman bhavadim nataretsatmaha. Der menschliche Körper, der einem alle Nutzen im Leben geben kann, wird automatisch durch die Naturgesetze erlangt, obwohl er an und für sich ein sehr rares Geschenk ist. Dieser menschliche Körper lässt sich vergleichen mit einem perfekt gebauten Boot. Auf diesem Boot ist der spirituelle Meister wie der Kapitän. Und die Unterweisung der Persönlichkeit Gottes sind wie günstige, wohlgesonnene Winde, die das Boot auf Kurs halten. Lasst uns all diese Nutzen sorgsam überdenken und dann, da wir doch Menschen sind, das menschliche Leben benutzen, um den Ozean des materiellen Daseins zu überwinden. Jemand, der das nicht tut, muss als Seelenmörder, als eigener Seelenmörder sogar, Killer of his own soul, also der Mörder der eigenen Seele betrachtet werden. Die Reise, zu dieser Reise, die uns über den Ozean des materiellen Daseins bringt, dem Ozean von Geburt und Tod, gibt es ein günstiges Boot, und ich möchte euch alle sozusagen ermutigen, wir haben alle dieses einzigartige und rare Geschenk, die menschliche Form des Lebens erhalten, was mit diesem Boot verglichen wird. Im 11. Kanto des Srimad Bhagavatam sagt es, dass Brahma, nachdem die Schöpfung getan war, noch nicht zufrieden war, weil es eben keine Lebensform gab, die für Selbstverwirklichung geeignet war. Und so baute er dann oder konstruierte er dann unter der Anweisung Krishnas diesen menschlichen Körper. Ganz besonders für das, für Selbstverwirklichung. Nur für das. Nur dafür bestimmt, das Selbst zu verwirklichen, die unsterbliche spirituelle Seele. Nun, wie bei jeder Bootsfahrt geht es darum, zunächst einmal die Voraussetzung für die Reise zu schaffen, indem man den Anker löst. Manidhara Prabhu, der einigen von euch in allerbester Erinnerung ist, ein älterer Devotee aus Deutschland, ein sehr nice und sehr fortgeschrittener Vaishnava, führt in Stockholm das Hare Krishna Zentrum New Brahmakund, und hat nach einer anstrengenden Predigertag gesagt: Tachinanda Swami, willst du mal Boot fahren? Zuerst dachte ich, well, vielleicht nicht, also das sollte ich lieber die vielen Devotees sehen, die sich angemeldet hatten. Und dann habe ich gedacht, well, auf diesem Seminar werden wir über eine Reise, die spirituelle Reise, sprechen, und vielleicht einfach um das Gefühl zu haben, sollte man mal Boot fahren. Und so sind wir dann in das schwanähnliche Boot von Manidhara Prabhu gestiegen und sind bei einer steifen Brise nach Stockholm reingefahren. Da sind so Kanäle, die ganze Stadt ist durchzogen, wie Venedig praktisch. Und wir sind nicht reingefahren nach Stockholm. Wir brauchen nur eine ganz kurze Zeit, um das Feeling zu erfahren. Und es war eine sehr interessante Situation. Wir haben da ja schon also in Ruhe gechantet und gelesen und uns über einfach ausgetauscht. Und, wir haben das Boot dann vor Anker getan, irgendwo in so einer Bucht, und haben dann eben sehr konzentriert unsere Runden gechantet und danach über einfach Vaishnava Austausch gepflegt. Und wir fuhren dann los, und Manidhara Prabhu hatte, weil wir so im Gespräch noch drin waren, also wir kamen nicht dazu, den Anker zu lichten. Das war eine blöde Situation, weil das war so ein Schnellboot, und wenn der Anker nicht gelichtet wird, dann bäumt es sich auf wie Fury, ein Wildpferd, also wie ein Wildpferd zu Deutsch gesagt, nicht? Und das ist etwas schockierend. Ist es wichtig, wenn wir die spirituelle Reise antreten, dass Pull und Spüren so, wir beide haben gelacht und darüber ausgetauscht, es ist sehr wichtig, den Anker zu lösen, wenn man die spirituelle Reise machen will. Man kann sich noch so bemühen in einem Boot, durch Rudern oder durch Außenbordmotore oder was immer, die Segel vielleicht, vorwärts zu kommen. Wenn der Anker nicht gelichtet ist, sind all diese Bemühungen eigentlich nichtig. So muss auch der Devotee, der die spirituelle Reise antreten möchte, einen wichtigen Anker lichten. Hier wird gesagt, intelligente Menschen durchschlagen mit dem Schwert in der Hand den Knoten, der einen ans materielle Leben bindet. Nicht? Sie werden festgehalten durch einen Knoten, durch einen Anker auf unserer Reise, wenn wir ihn nicht lichten. Dieser Anker ist der Anker der egoistischen oder der egozentrischen Sinnenbefriedigung. Gestern sagte Dhanavir Prabhu in seiner Vorlesung, dass es im spirituellen Leben wichtig sei, zu denken, was macht Krishna Freude. Im materiellen Leben denkt man, was macht mir Freude? Und im spirituellen Leben einfach eine sehr schöne und finde ich sehr griffige Begriffserklärung. Im spirituellen Leben denkt ein Devotee, was macht Krishna Freude? Wie kann ich Krishna eine Freude bereiten heute? Ne? So, jemand, der noch, sagen Sie mal, denkt, was macht mir wohl Freude, was schmeckt mir, was würde ein schönes Geschenk sein, was meine Imagination zufriedenstellen könnte, oder was würde eine schöne Position sein, in der ich sein kann. Er wird oder sie wird noch einige Schwierigkeiten haben, im spirituellen Leben wirklich voranzukommen. Man muss sehr darauf achten, dass man auf der Reise nicht wieder den Anker reinlässt. Es kann sein, dass ein Devotee aufgrund von, sagen wir mal, weil er innerlich sehr bewegt wird und angesprochen wird vom Krishna-Bewusstsein, am Anfang schon bereit ist zu dieser Entsagung sozusagen. Er ist schon bereit, so ein bisschen auf seine Freuden zu verzichten und den Anker zu lichten. Aber unter Umständen kann es vorkommen, einfach weil man sich nicht tief genug damit auseinandergesetzt hat und einem das überhaupt nicht bewusst ist vielleicht, dass sich wieder der Anker wieder so reinfällt. Und dann kommt wieder die Situation, dass es nicht recht vorangeht. Oft kann es so sein, dass ein Devotee, der Fortschritt macht, außerhalb des Tempels oder auch innerhalb des Tempels, merkt, dass er oder sie in eine Stufe reinkommt, wo eine Art Stillstand zu verzeichnen ist. Nicht? Wo es nicht recht vorangehen mag und man sich doch fragt, ich tue doch alles genauso, wie ich vorher alles getan habe. Ich chante doch, ich lese doch in den Schriften, Krishna ist Krishna für mich, da ist gar kein Zweifel da. Aber es mag sein, dass es doch nicht so vorangeht, wie es am Anfang vorangegangen ist. Und das mag sehr oft daran liegen, dass unbewusst, ohne dass wir uns überhaupt darüber, dass wir das gemerkt haben, der Anker wieder reingefallen ist. Vielleicht könnt ihr einfach mal diesen Test anbringen an euer Leben, wenn ihr merkt, es macht nicht so recht vorangehen und alles wird so anstrengend und vielleicht auch stressig unter Umständen, nicht? Dann kann man mal sehen, ob vielleicht der Anker sich wieder reingemogelt hat. Das ist ganz gut möglich. So, gut. Wir haben also den Knoten durchschnitten. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen, wie alle hier, hoffentlich, den Knoten, den festen Knoten wird sogar gesagt, der uns als materielle Dasein bindet. Wie machen wir das? Ganz gezielt. Es wird hier gesagt, man erinnert sich an Krishna. Die Grundessenz des spirituellen Lebens ist es, in unserem Leben einen natürlichen Fluss loszulösen. Man sagt manchmal so schön, dass es muss fließen. Das Leben muss fließen. Muss ein natürlicher Fluss sein. Ein Fluss, der fließt, wird immer frisch sein und keinerlei Giftstoffe oder sagen wir mal Modersachen Algenbelege und so weiter ansammeln. Genauso ist es so, wenn wir im spirituellen Leben im Fluss sind, werden wir keinerlei materielle Verunreinigung im Herzen ansammeln können. Im Fluss zu sein bedeutet, dass man sich an Krishna erinnern kann. Das ist der Fluss, den wir in unserem Leben auf natürliche Weise auslösen möchten. Immer uns an Krishna zu erinnern. Man kann Menschen, die in die Augen gucken und sehen, ob innerlich dieser Fluss drin ist, wenn die Augen blitzen und der Geist und die enthusiastisch sind, oder wenn sie nachdenklich wirken, aber doch erleuchtet, vielleicht traurig, weil sie kämpfen in ihrem Leben und angespannt sind, aber man kann sie, wenn da eine bestimmte Wachsamkeit da ist in ihren Augen und ihrem Gesicht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie wohl an Krishna denken. Wenn man nicht an Krishna denkt, das kann man mit einem Blick sehen, sehen dunkle, trübe Gesichter einen an, beschattet und so weiter. Das Bhagavatam spricht davon, dass der Gedanke an Krishna ist wie ein Feuer, ein gut ausgerichtetes Feuer. Wenn wir aber nicht an Krishna denken, wird unser Bewusstsein so ein bisschen neben der, man sagt in Norddeutsch, neben der Kante liegen oder daneben sein. Das ist ein guter Ausdruck. Wenn ein Feuer nicht genau auf dem Docht liegt und ein bisschen daneben liegt, dann bildet sich Ruß, starker Ruß. So kann man auch, wenn man ein wenig sich in Krishna bewusster Beobachtung schult, sehen, indem man das Gesicht, der Spiegel des Bewusstseins anschaut, wie weit es einem Menschen schon gelungen ist, sich an Krishna zu erinnern und tatsächlich diesen fortwährenden Fluss der Erinnerung in Gang zu bringen. Sich an Krishna zu erinnern, heißt nicht immer zu lächeln oder immer Mrs. Wohlgesinnt, wohlgemutet zu sein. Nein, manchmal ist dadurch, dass man sich an Krishna erinnert, kommt es sogar zu einem Kampf, wird beschrieben in den Schriften, nämlich zwischen unseren schlechten Angewohnheiten und zwischen Krishna. Es ist genauso, wie Krishna in Vrindavan manchmal in die Yamuna steigt und mit Kalia kämpft. Kalia, die Stolze repräsentiert. Nicht? Das ist ein Kampf, das Wasser wird aufgeschäumt. Die Britschbasis fallen reihenweise in Ohnmacht, wenn sie das sehen. Das ist heavy action, sozusagen. So ist auch, wenn Krishna auftaucht im Geiste, im See unseres Geistes, wo noch die Schlange des Stolzes und des falschen Egos ist, ist manchmal eine Art Bewegung, ein rühriges Trieben. Treiben. Aufgewühlt ist man manchmal. Ja, das ist immer sehr, sehr nice zu sehen, wenn wir in Dole, auf unserem Dola-Projekt diese Seminare machen für eine ganze Woche, dass, und die Freunde Krishnas dann kommen zu, dann gehen sie zu diesem Seminar und jenem Seminar, eine Zeitreise ins Kali-Yuga, und von der Zeitreise ins Kali-Yuga lassen sie sich gleich als nächstes ihr Horoskop nennen und werden deutlich aufmerksam auf die Kali-Yuga-Schwächen, die im Herzen da sind, und von da gehen sie dann rüber in die Lecture unsere Beziehung zu Krishna und werden ausgerichtet auf Krishna. Es ist, da passiert etwas, ein Wühlen, ein Wirbeln, das ist gut, das ist gesund, das ist gewünscht und nötig, damit was passiert. Aber ein Devoti, wo dieser, also ich möchte sagen, es ist nicht immer so, dass wenn dieser Fluss der Erinnerung an Krishna im Herzen fließt, ist es nicht immer nur angenehm und heiter Sonnenschein. Wer sagt, dass Krishna-Bewusstsein nur ein Lachen ist und nur blissvoll, er weiß oder er berücksichtigt nicht diesen doch sehr wichtigen Aspekt des Krishna-Bewusstseins. So, wenn aber dieser Fluss, dass man sich an Krishna erinnert, in Glück und in Reinigungsphasen, wie wir so schön sagen, ist ein Zeichen von Fortschritt da, und und wir sind bewegt und die Reise geht voran. Die Reise auf dem Fluss der Erinnerung. Nun, um sich an Krishna zu erinnern, müssen wir über Krishna hören oder gehört haben. Wer nicht über Krishna hört, kann sich nicht so gut an Krishna erinnern. Manche von uns alten Devotees sind manchmal noch ein bisschen beschämt. Viele von uns haben öfters Schlagermusik gehört und wir können uns noch erinnern an die Lieder, weil wir die so oft gehört haben. Es gibt bestimmte Ohrwürmer, die wünscht man sich schon lange aus dem Ohr heraus. Nicht? Marmor, Stein und Eisen bricht und so weiter. Diese Klassiker zum Beispiel des deutschen Volksliedes. Nicht? Aber unsere Lust nicht. Und heißt es Lust oder Liebe heißt es eigentlich. Entschuldigung, ich habe es jetzt. Drafi Deutscher habe ich hier falsch gestellt. Es geht auf Drafi Deutscher zurück, dieser Hit. Nicht? Ja, muss man schon respektieren für seine Errungenschaft. Ich glaube, dieser Hit ist vergoldet worden in der Deutschland. Nicht? Man wünschte, die sind so blöde. Diese. Alles geht vorbei. Doch, ich bleib dir treu. Ich kann das alles noch, die zweite Strophe kriege ich ja auch noch hin, aber das wäre jetzt zu peinlich und auch nicht nötig für eine Bhagavatam-Vorlesung. Nicht so. Man hat das so oft gehört, auch unwillentlich, dass das einfach noch da ist. So, wenn wir wollen, dass wir uns an Krishna erinnern können, dass es ganz natürlich geht, nicht? Wir wollen ja ein natürliches, spirituelles Leben führen, müssen wir viel hören. Ganz wichtig, viel hören. Nun, das Bhagavatam macht im nächsten Vers eine Art Analyse. Es sagt, weil das Problem, was wir in der materiellen Welt haben, wir hören ungerne über spirituelle Themen. Das ist für uns schwierig, die Zeit zu finden in unserem Leben, wirklich nur eine Stunde am Tag konzentriert das Bhagavatam aufzunehmen. Kennt ihr diesen Kampf? Manchmal wir haben alle gehört, wir sollten eine Stunde lesen, nicht gerade? Aber wie oft macht man das? Weil dieser Geschmack, den man, ist nicht immer da für das Hören. Kennt ihr das, wenn man krank ist, ist es manchmal nötig, eine Diagnose zu machen. So, wenn wir in unserem Leben spüren, dass wir keinen Geschmack haben an Hören über Krishna und keinen Geschmack haben, die heiligen Namen richtig zu hören, müssen wir eine Diagnose machen. Ich möchte hier, damit ihr nicht immer zum nächsten Tempel reisen müsst, wo ein Devote ist, der euer ganzes Vertrauen besitzt, möchte ich euch hier eine Art Selbstdiagnose vorschlagen, die ihr machen könnt, wo ihr sehen könnt, warum kann ich nicht richtig hören? Wenn man sich unwohl fühlt, geht man meistens zu einem Arzt und er macht zuerst machen Sie die Zunge auf, nicht? Und dann als nächstes guckt er in die Augen rein, ganz tief, da wo man rot ist oder gelb, wenn man Gelbsucht hat. Nicht? Dann als nächstes guckt er in die Ohren rein, durch den Ohrschmalz durch und sieht da durch. Und dann macht er Reflexübung. Mit dem Hammer haut er meistens, ich weiß nicht, ob das, also in meiner Kindheit war das so, ich bin seitdem nicht mehr zum Arzt gegangen. Dann tut man hier so und dann springt das Bein so weg. Kennt ihr das? Blum. Das ist, wenn man gesund ist. Nicht? So könnt ihr auch eine Diagnose in eurem Leben machen, privat. Privatdiagnose. Ihr werdet jetzt alle zu Ärzten ermächtigt. Zu Ärzten eures spirituellen Lebens. Zuerst auf die Zunge schauen. Chantet ihr Hare Krishna gut? Esst ihr Prasadam? Das macht jeder Devotee. Also. Aber ist ihr vielleicht zu gierig und deswegen zu viel und nimmt Gewichte an, die euch auf den Boden der Tatsachen eurer Schwächen ziehen, nicht? Wie redet ihr? Was redet so ihr über den Tag? Untersucht genau eure Zunge. Was kommt da so rüber? Sind es wohlwollende Worte, der andere, oder ist es vielleicht manchmal nicht so wohlwollend, oder was redet ihr? Ist es nutzbringendes Reden? Ist es spirituelles Reden? Geht es euch um Wahrheit in dem Reden? Um Wirklichkeit, um Tiefe? Oder denkt man vielleicht gerade nicht so nach, was man redet? Nicht? Also das kann man selber untersuchen, die Zunge. Als nächstes geht man in die zu den Ohren über. Was hört ihr so am Tag? Viele Devotees, also Prabhupada hat es den Devotees vorgeschlagen, sie sollten einfach Vorlesungen hören über den Tag, wenn sie in der Küche arbeiten. Oder manchmal geht es nicht, dass man Vorlesungen hören kann, weil man so die Service tut, die sehr viel Konzentration erfordert. Dann kann man vielleicht einen Bhajan auflegen auf den Tape-Recorder, ne, und etwas hören. Was hört man so? Wir sollten spirituelle Klangschwingung hören. Dann, was sieht man? Wie ist es in den Augen? Wie ist unsere Sicht? Haben wir eine spirituelle Sicht? Oder haben wir eine materielle Sicht? Wir können das zum Beispiel sehen, Krishna sagt in der Bhagavad Gita, man sollte mit gleichen Augen ein Klumpen Erde und einen Kieselstein sehen, also ohne materielles Interesse. Und dann sagt er, das ist relativ einfach, aber jetzt wird es schwierig. Man sollte mit gleichen Augen wohlgesonnene, neutrale und auch feindlich gesonnene Menschen sehen. Das ist spirituelle Sicht. Oder Pandita Samadarshina. Pandita Samadarshina heißt, man sieht keinen Unterschied zwischen einem Menschen und einem Brahmana und einem Hundeesser sogar und einer Kuh und all das. Nicht? Wie gehen wir durchs Leben? Gerade Sankirtan Devotees, die unglaublich viele Leute sehen am Tag, beschreiben, dass es ihnen relativ leicht fällt, wenn sie eine spirituelle Sicht haben, wenn sie sehen, hier kommt eine spirituelle Seele. Hare Krishna. Hier zum Beispiel ist eine spirituelle Seele in einem materiellen Körper, der gerade ein bisschen müde ist, wie man sieht. Nicht? Aber wir sollten eine spirituelle Sicht haben von uns. Das wird uns sehr wohlwollend miteinander umgehen lassen. Und wenn zum Beispiel Leute kommen, die einen nerven, nicht, kann man sehen, das ist eine spirituelle Sicht, eine spirituelle Seele, die jetzt in einem nervigen Bewusstsein ist. Nicht? Aber man wird trotzdem noch die spirituelle Seele sehen und sich deswegen anders diesen Menschen gegenüber verhalten, als wenn man diese Sicht nicht hat. Und ein Reflex. Wie reagiert ihr auf Krishna-Bewusstsein? Seid ihr enthusiastisch, wenn ihr über Krishna hört? Was ist eure Response, sagt man im Englischen. Eure Reaktion würde man vielleicht in Deutschland sein. Wenn ihr die Devotees seht, seid ihr froh? Sind wir glücklich, wenn wir Prasadam sehen? Freuen wir uns auf den Kirtan? So können wir also eine spirituelle Diagnose machen. Und ich möchte wirklich vorschlagen, dass es jeder und jede selber macht, denn das ist am besten. Man kann so seine Hausapotheke so mit sich nehmen. Nicht immer zuerst mal diagnostizieren. Und wenn wir sehen, dass wir vielleicht nicht gerade spirituelle Dinge besprechen und spirituelle Dinge hören und eine spirituelle Sicht haben und hingebungsvollen Dienst gerne ausüben, dann müssen wir etwas machen. Wir müssen etwas tun in unserem spirituellen Leben. Und das wird im 16. Vers hier ausgedrückt. O zweimal geborene Weise, wenn man jenen Gottgeweihten dient, die völlig frei von allen Lastern sind, erweist man einen großen Dienst. Durch solches Dienen entwickelt man die Neigung, die Botschaften Vasudevas zu hören. Hier wurde also gesagt, wenn man keinen Geschmack hat an Krishna, dann soll man Dienst da tun. Gottgeweihten Dienst. Das wirkt unglaublich. Tremendes, tremendously, tremendiös, wie man in Deutsch vielleicht noch sagen müsste. Einfach Dienst tun. Hier bin ich ein geschmacksloses, eine Person, die einen Geschmacksmangel leidet. Mir fehlt es an Geschmack so im spirituellen Leben. Yes, ich habe so einen dicken Pelzbelag auf der Zunge und meine Ohren sind fast verwachst. Und die Augen sind total gelb der Reflex kommt gar nichts mehr. Bum, bum, bum. Total alarmt hier. Dann muss man dienen, Dienst tun. Spenden geben, Hemden waschen, Prasadam austeilen. Die wohl nicht sagen, du, ich habe einen tollen Vers gelesen, soll ich mal vorlesen? Dienst tun. Demütig, manchmal muss man das sorgsam platzieren, diesen Dienst, weil dass es nicht aufdringlich wirkt, aber ein Dienst tun. Und wir können einen Dienst tun, zum Beispiel, wenn wir zu Prabhupada, einem reinen Gottgeweihten dienen wollen, können wir sagen, ich verbreite für Prabhupada ein bisschen Krishna-Bewusstsein. Er ist in den Westen gekommen, ich tue jetzt etwas. Platziere vielleicht ein Buch in die Bücherei wenn wir einen spirituellen Meister durch Einweihung angenommen haben, wenn wir ihm einen Dienst darbringen, jetzt kommt Sri Vishnupad wieder, viele von euch das Vishnupad schildern, man geht zu Kashiraj Prabhu und sagt, das kann ich tun, ich möchte gerne etwas Persönliches tun für den spirituellen Meister. Durch diese Tätigkeit, die man ausübt, ein Dienst, kriegt man Geschmack, wenn man das bewusst tut und nicht einfach, ich muss ja. Es gibt drei Möglichkeiten, sich an einen großen Seher zu wenden. Eine ist aus Furcht, wenn ich da nur in die Nähe komme, dann kriege ich wieder die Soße. Und mir werden unter Umständen meine Schwächen sogar bewusst und das ist ja nun das Letzte, was ich gebrauchen kann. Das Furcht, das andere ist aus Pflicht. Okay, ja, ich bin ja, gehöre ja auch dazu. Ich bin auch jetzt ein Devotee, der außerhalb lebt schon. Ich gehöre auch zur Congregation. Ich bin auch im Bhakti Sangha Programm erfasst. Im Heidelberger Krishna Connection Computer. Also, okay, mach ich mal wieder mein Obolus wie meine Pflicht. Oder aus Liebe, aus Zuneigung, aus Dankbarkeit, getragen von Dankbarkeit. Merci vielmals, wie man so schön in Schweizerdeutsch sagt. So kann man natürlich am meisten Fortschritte machen, weil man durch Liebe sich am meisten oder Zuneigung sich am meisten öffnen kann. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist die zweite Stufe als Pflicht und die dritte Stufe als Furcht. Ich muss auch aus Furcht vor dem materiellen Dasein, will ich jetzt mal spirituelles Leben beginnen. Okay, also. Wir haben verstanden, wir müssen den Anker lichten oder den Knoten des falschen Egos durchtrennen, indem wir über Krishna hören. Uns mangelt es manchmal an Geschmack, weil unsere Diagnose noch nicht so ermutigend ausgefallen ist. Was machen wir? Wir dienen deswegen einem reinen Gottgeweihten. Was passiert dann? Das werden wir morgen besprechen. Ich will trotzdem schon, dass ihr schon über die kommenden Attraktionen wusstet, euch werdet, den nächsten Vers vorlesen. Wenn man jetzt also hört, nachdem er einem Gottgeweihten gedient hat, richtig hört, dann kommt Folgendes. Die Persönlichkeit Gottes, das ist Vers 17, Sri Krishna, der Paramatma, die Überseele, im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellen Genuss. Krishna hilft jetzt selber, sozusagen, wenn wir über ihn hören, unsere Anziehung ans materielle Leben zu beenden. Er entfernt also den Wunsch nach materiellen Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Ich muss das unbedingt noch vorlesen, sonst
Uns fehlt einfach in der Vorlesung was. Wenn man wirklich dann jetzt hört mit Geschmack über den heiligen Namen, wenn man in den Büchern, dem Bhagavatam und der Gita lesen kann und wirklich Geschmack auf sich beziehen kann, dass das auch, dass man sich angesprochen fühlt oder gerufen fühlt aus seiner Situation, dann passiert plötzlich etwas Unglaubliches. Dann macht Krishna im Herzen das Herzen sauber. Prabhupada sagt, du musst hören. Was ist das Hören? Sei nicht wie ein Stein, der keine Ohren hat. Hören bedeutet zu hören und dann zu reagieren. Nicht? Das ist Hören. Je mehr du hörst, desto mehr wird es in dir reagieren. Dann wirst du es ganz praktisch auch tun. Alles kommt vom Hören. Hören ist so wichtig. Selbst bei der gewöhnlichen Bildung, wenn du zur Schule gehst oder zur Universität, hörst du von deinem Professor. Dann wirst du nach und nach vollkommen und nimmst schließlich dein Examen. So ist es auch in der Wissenschaft von Gott. Hör einfach darüber. Shravanam Kirtanam. Dann wirst du allmählich gereinigt werden. Hören bedeutet, dass die schmutzigen Dinge im Herzen gereinigt werden. Das ist Hören. Nochmal. Hören bedeutet, dass die schmutzigen Dinge im Herzen gereinigt werden. Das ist Hören. Chetodharapanamachanam. Srinvata Svakata Krishna. Punya Shravana Kirtanam. Weil es spirituell ist, hat das Hören die Kraft, dich zu reinigen. Es ist nicht gewöhnliches Hören. Dieses spirituelle Hören ist so kraftvoll. Es ist so, als würdest du Feuer berühren. Es wird auf irgendeine Weise reagieren. Deswegen wird im Kali Yuga darauf Wert gelegt, dass alles in unserem spirituellen Leben eben durch Hören kommen kann. Wir müssen deswegen irgendwie es schaffen, Geschmack zu haben am Hören. Wenn wir diesen Geschmack noch nicht haben, müssen wir uns bemühen, dass wir diesen Geschmack bekommen. Und wenn wir noch nicht die Bemühung unternehmen können, dass wir diesen Geschmack bekommen, so müssen wir uns bemühen, dass wir die Bemühung unternehmen können, sodass wir diesen Geschmack bekommen. Und wir könnten den Rest des Tages das jetzt ins Infinitum bringen. Mit anderen Worten, irgendwo und irgendwann in unserem spirituellen Leben müssen wir dazu kommen, diese tugendhaften Botschaften, wie es hier heißt, diese geladenen, machtvollen Botschaften richtig zu hören. Und wenn wir es richtig hören, dann beginnt plötzlich diese Reaktion. Krishna im Herzen wird persönlich sehr, sehr interessiert an uns. Wir könnten ein Beispiel machen, wenn wir jetzt sagen, ich muss euch unbedingt was über Nityananda Prana erzählen. Macht es hier nicht aus, ganz kurz als Beispiel benutzt zu werden? Ein bisschen schon, oder? Ein bisschen schon, okay. Ihr habt alle so Angst, ich mache doch nichts Böses. Mulidara. Ich möchte euch was über Mulidara erzählen. Es gibt was ganz, das ist ein Experiment, was wir machen. Es gibt was ganz Interessantes, was wir über Mulidara noch wissen müssen. Da sind Themen über Mulidara, die also absolut von besonderer Wirkungsweise sind. Nicht? Alle fangen schon an zu lächeln und Mulidara schluckt schon. Wann kommst du jetzt raus, nicht? Mulidara ist ein Nektar-Devotee. Hier möchte ich das Experiment abbrechen. Aber genauso wie Mulidara immer interessierter wird, wenn wir so anfangen, über ihn zu sprechen, nicht? So wird auch Krishna, das ist ganz, das ist einfach Psychologie, normal, ist auch, die auch in der die Psychologie Gottes ist. Wenn man viel über Krishna spricht, wird Krishna sehr angezogen. Boah, also, da wird ja über mich gesprochen. Ja, also, dann kommt Krishna an. Das gibt ein Vers, wo das heißt, ich bin nicht im, gestern hatten wir darüber gelächelt, ich bin nicht in, den, in der spirituellen Welt. Ich bin nicht mal im Herzen der Yogis. Ich bin dort, wo meine Devotees über mich sprechen. Krishna kommt an. Krishna kommt in unser Leben herein. Es wird praktisch. Das Bhagavatam öffnet sich plötzlich und raus kommt Krishna. So ist das, wenn man das Bhagavatam hört, regelmäßig. Es wird dreidimensional plötzlich. Nicht nur Krishna ist nicht dreidimensional, es ist Turiak, ein Name von Krishna ist Turiya. Er ist immer in der dritten, vierten Dimension, das heißt der spirituellen Dimension. Turiya heißt vier. Der Herr der vierten Dimension. Yes. Und Krishna wird dann so aktiv, oh, der Devotee spricht über mich und reinigt das Herz des Mathe, von Mathe, diesen Schmutz, diesen Ruß, über den wir sprachen, der sich so ansammelt. Die Entrußung des Herzens findet. Gut, hier möchte ich dann enden. Morgen werden wir dann noch darüber sprechen, was bei der, sagen wir mal, der Reinigung des Herzens geschieht. Wir werden auch über eine Schwierigkeit sprechen, die auftritt, wenn das Herz gereinigt wird. Wir werden das sehr neutral und sehr wohlwollend unter die Lupe nehmen, nach dem Bhagavatam, und werden dann hören, wie wir auf die Ebene kommen, wo wir stetig werden, stetig und ungestört. Und wir werden dann weiterhören, wie dann schließlich sich der Knoten ganz und gar auflöst im Herzen. Das ist das Thema dieser Vorlesungsreihe. Also dieser beiden Vorlesungen. Das ist keine Reihe. Reihe bedeutet viele Vorlesungen. Gut, Hare Krishna, hier möchte ich enden. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Gau.
Von was?
Ja. Über, ja, transformieren sozusagen, besseres Programm. Grundsätzlich sprichst du hierbei, das ist ein sehr wichtiges Thema, dass man sein Leben nicht versucht, dass man Dinge nicht versucht zu unterdrücken, sondern diese Dinge transformiert nach und nach. Das ist eine sehr relevante und sehr wichtige Methode im Krishna-Bewusstsein und das findet auch in unserer Bewegung zum Teil statt. Zum Beispiel in den Melodien. Viele der Melodien, die wir singen, sind nicht aus dem indischen Raga-Gut. Zum Beispiel Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Das ist eine Melodie, die westlichen Akkorden nachempfunden sind. Nicht? Oder wir tun auch die, unsere Krishna-Kultur zum Beispiel krishnaisieren. Wir werden im Herbst auf eine Tour gehen, eine Deutschland-Tour. Wir haben 7 Stationen. Ihr könnt euch bald, wird das Poster hier hängen und wir möchten euch noch bitten, in der Stadt, wo ihr seid, dann mit noch Werbung zu machen und da aufzukleben. Wir werden eine Herbst, eben in dieser Herbsttour ein Theaterstück haben, Countdown heißt es, ist total modern. Es wird eine total moderne Sprache gebraucht, zum Beispiel Steppdance, die Steppen da, also wie die alten Könner aus Chicago über die Bühne. Und es ist eine sehr moderne Sprache, die benutzt wird. Wir benutzen aber diese Sprache, um ein durchaus und sehr, sehr, eigentlich sehr bewegenden spirituellen Punkt zu machen. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Wir sind nicht in Heidelberg, aber wir sind in Karlsruhe, also 50 Kilometer, da können die Devotees alle kommen und wir sind nicht im, wir haben Devotees aus Braunschweig hier, aber wir sind in Hamburg und Hannover, da könnt ihr also unbedingt anschauen. Nicht? Wir benutzen das also, von dem du sprichst. Es gibt jedoch bei dieser Sache manchmal Schwierigkeiten. Weißt du, wenn du eine verrottete Zahn mit einer Krone überziehst, kann es doch noch wehtun. Nicht? Also so ist es, muss man sehr vorsichtig sein. Zum Beispiel, wenn wir kommen, manche von uns kommen aus der Rock'n'Roll-Kultur. Nicht? Aber wenn man zu sehr den Liedern verhaftet bleibt und auch nur Krishna-bewussten Rock hört, nicht? Was dann passieren kann, ist, dann werden die Erscheinungsweisen von Unwissenheit und Leidenschaft wieder los. Deswegen hat, wir bringen ja viel raus, ich weiß, dass Vishnupad einmal gesagt hat, diese moderne Musik nicht in den Tempeln gespielt werden unbedingt. Wenn man mal sich kurz was ich abblitzen muss und mal sich eine Shelter genehmigen muss, nicht? Aua! Oh weh! Nicht? Und so weiter. Dann, das ist dann Therapie, nicht? Aber nicht, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Habt ihr noch Fragen? Ja. In der Hausapotheke sind also die Diagnoseinstrumente da, und so weiter. Und dann die Medikamente. Hier, ich habe jetzt ein Medikament gesagt, wenn man keinen Geschmack hat, die Votis dienen. Das ist das erste in der Hausapotheke. Da ist das Vaishnav Seva, kannst du dir aufschreiben, nicht? Das ist das Etikett, was da draufsteht. Die ist gut, den die Votis dienen. Und dann werden wir, dann morgen werden noch weitere Medikamente vorgestellt werden. Es hilft manchmal in so Bildern zu denken, aber bitte an diesen Bildern ist nicht alles. Sie können nur einen ganz kleinen Bruchteil ausdrücken. Also bitte nicht, dass wir jetzt anfangen dürfen, keine klassischen, traditionellen Sanskrit-Begriffe, nicht mehr so Veranschauungshilfen. Gut, ja. Wenn man auf Sangitan keinen Geschmack hat, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man, willst du den Geschmack entwickeln? Eigentlich schon. Warum? Weil du musst oder weil du willst? Musst du privat, das ist eigentlich eine private Frage, das musst du privat lösen für dich. Wenn du Geschmack, wenn du sagst, ich möchte es doch weiterhin probieren, weil mir intellektuell bewusst sind, was ich für Vorteile habe, hilft es manchmal, wenn man nicht mehr Bücher verteilt, sondern vielleicht Sweets. Das machst du eh schon, das geht einfacher. Nicht? Und da kriegt man, es ist dann nicht so heavy, was ist easy, nicht? Dann sagst du einfach, das Köstliche, was Köstlichste, was ihre Zunge jemals geschmeckt hat. Baumel, Baumel. Und dann, nicht? Und dann geht es vielleicht. Buch ist so intensiv. Nicht? Bei der Buchverteilung ist es einfach wichtig, oder so verteilt, dass man total überzeugt ist. Die Leute nehmen eigentlich die Überzeugung der Devotees. Und wenn man merkt, dass man noch nicht diese Überzeugung so hat, vielleicht ist man noch nicht so, oder dass man die noch nicht so vermitteln kann. Überzeugt bist du ja schon, das ist nicht das Problem, aber dass man es nicht so vermitteln kann, ist es ganz gut, mal wieder vielleicht zum Mutterschiff anzulegen, in Abenteuer, nicht? Und da ein bisschen Service zu machen, ein bisschen gestärkt zu werden und dann aufs Neue wieder raus in die weite Welt. Gut, dann wollen wir hier enden. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaura Nitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.